Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, das ist Lee News, bei dem wir die zwei, drei wichtigsten News der Woche zusammenfassen wollen. Und bei mir ist der Uli Hoeneß Watch-Podcaster. Robin aus München, wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, wobei ich tatsächlich relativ frisch aus Nürnberg gekommen bin.
Nürnberg, wo
wir eine tolle Ausstellung eröffnet haben, die ich hier ganz unverblümt pluggen will. Geht es um die Entwicklung von Videospielen, also was dahinter steckt. Zum Künstlerhaus kostet nichts und es ist ziemlich großartig. Und da hatte ich
viel Spaß. In Nürnberg jetzt oder in München, habe ich nicht verstanden. Okay, sag nochmal genauer.
Das ist im Künstlerhaus und das ist quasi direkt am Hauptbahnhof. Also wenn ihr irgendwie kurz Zeit habt, es sind wirklich 3 Minuten vom Hauptbahnhof rübergelaufen. Und im Glasbau, ist im zweiten Stock über der Touristeninfo. Das ist echt cool. Ich habe das kuratiert zusammen mit der Stefanie Braun von der Stadt Nürnberg und dem Benjamin Lochmann von den Pixelmaniacs. Und da war ich jetzt die letzten 3 Tage und hatte viel Spaß, Bilder an die Wand zu tackern und diese Ausstellung zu öffnen. Aber es war wirklich schön und es ist, glaube ich, echt eine gute Sache geworden. Also wenn jemand Zeit hat und in Nürnberg ist, unbedingt vorbeischauen.
Und die ist jetzt noch, läuft noch?
Die läuft noch bis zum 24. November, also ihr habt Zeit.
Und da geht es um Spieleentwicklung, das ist ja auch tatsächlich ein Thema, über das wir heute reden hier bei den News.
Erstaunlicherweise deckt sich das relativ viel mit meinem Leben ab, dass ich über Spieleentwicklung rede, ja. Und ist auch in dem Fall geht es vor allem, also wir wollten explizit keine Spiele ausstellen, sondern wie entstehen Spiele und so ein bisschen, also das ist auch so Concept Art und zwar nicht die Concept Art, die man aus Artbooks kennt oder so, sondern wirklich so, wie Sachen entstanden sind, also so ein bisschen rougher, nicht diese super gepolischten Dinge, die man dann in der Promo hernimmt, sondern wirklich die Entwickler und Entwicklerinnen bei ihrer Arbeit halt irgendwie einsetzen.
Sehr schön. Also, wenn ihr in der Nähe von Nürnberg seid, schaut da mal vorbei. Wir steigen ein mit den News mit einem kleinen Follow-up. Wir hatten die letzten Male darüber gesprochen, dass Discord, also dieser Chat-Server, den wir ja auch nutzen für unsere Community, nun auch ein Finanzierungsmodell so ein bisschen vielleicht gefunden hat, neben dem Nitro-Programm, was man kaufen kann, um so eine Bezahlversion, so ein bisschen ähnlich wie Amazon Prime, um ein paar mehr Features auf dem Discord-Server zu haben, ist jetzt der Discord-Shop gestartet. Wir hatten das ja kurz erwähnt, dass sie da jetzt auch in diesen Bereich einsteigen. Die Spieler haben sie ja quasi direkt immer auch schon angesprochen, Spieler und Spielerinnen, und der Discord-Shop verkauft jetzt auch PC-Spiele und der ist jetzt diese Woche gestartet mit 4 exklusiven Spielen, darunter Bad North, was ich auf der Switch schon gelangweilt zur Seite gelegt habe. Sorry. Oh, wow. Hat mir echt überhaupt nicht gefallen. Ich habe das Spiel auf der Indie-Arena gesehen, war ein bisschen verliebt in den Grafikstil, habe es dann gespielt und fand es furchtbar langweilig. Aber das ist jetzt für PC exklusiv verfügbar auf dem Discord-Shop. Also sie fangen auch direkt dann mit solchen Exklusivtiteln an und könnte daher tatsächlich ein neuer Shop sein für PC-Spieler, den man vielleicht mal im Auge behalten sollte. Und du hast gesehen, wenn man dieses Nitro hat, dann gibt es sogar was umsonst, gell?
Genau, also sie claimen, dass es mehrere tausend Dollar sind, worth of Games, die man sich da runterladen kann. Und Nitro ist so dieses Premium-Modell von Discord. Da kriegt man irgendwie so ein paar Perks irgendwie von wegen, man kann mehr Sachen hochladen, man kann ein animiertes Avatar haben und. Aber eben auch Zugang auf eine Spielebibliothek und unter anderem hier eine Empfehlung meinerseits, und ich nehme auch an, Empfehlung Manuseits, Shadow Tactics Blades of the Shogun ist auch mit drin. Also das heißt, wer Nitro hat, kann sich dann für 9,99 € oder 9,99 € im Monat hat er dann Zugriff auf diesen Backlog-Katalog von diesen Spielen. Und es sind tatsächlich relativ viele und es sind auch gute dabei, also es sind auch Klassiker dabei. Ich jetzt fast Rollercoaster Tycoon reißt mich aus dieser Titel tatsächlich am meisten. Das überlege ich mir tatsächlich, wobei ich glaube, das habe ich auch über GOG. Aber es ist ein gutes Line-Up und ich finde den Shop zwar jetzt am Anfang so ein bisschen unübersichtlich, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass der einfach noch nicht sowas wie Kategorien hat und wahrscheinlich auch noch nicht groß genug ist, dass sich Kategorien irgendwie anbieten würden.
Aber, ja. Und witzigerweise ist dieser Launcher, über den wir ja gesprochen hatten, wir hatten uns ja so ein bisschen beschwert, dass man manchmal Spiele nicht mehr findet, weil man nicht weiß, hat man die auf GOG, hat man die auf Steam, ach nee, das war doch im Origin, ach nee, das war bei Uplay. Jetzt kommt natürlich noch ein neuer Player dazu mit dem Discord-Shop, aber eingebaut, der quasi für dich auch die anderen Spiele sucht. Also wenn man den Discord sowieso immer offen hat, kann man im Prinzip darüber jetzt auch irgendwie Spiele starten, die dann sonst irgendwo auf deiner Festplatte schlummern. Deswegen hatten wir das ja damals überhaupt erst entdeckt, dass da Discord jetzt auch anfängt, Spiele zu verkaufen. Genau, ich wollte es nur erwähnen, ich habe den jetzt selber auch noch nicht groß irgendwie angeschaut. Wie findest du es denn grundsätzlich? Also man kann sich ja einerseits jetzt darüber aufregen, dass jetzt noch so eine Plattform, noch so ein Shop kommt, aber ich glaube, alles, was Steam ein bisschen als Konkurrenz entgegentritt, kann nicht so schlecht sein für den PC-Markt, oder? Eigentlich, auch wenn man es als Usability-Sicht, als User vielleicht ein bisschen nervig finden kann.
Ich weiß nicht, also ich meine, ja, wir haben da so ein bisschen drüber gelästert, dass es endlich noch eine Plattform gibt, auf der ich Spiele irgendwie kaufe, nie spiele und nicht mehr finde. Und auch die ewige Suche nach den Titeln, in welche Library habe ich sie denn jetzt, die du angesprochen hast, das ist, glaube ich, ein reales Problem bei dem Pile of Shame, den ja jeder bei sich rumliegen hat. Aber dadurch, dass Discord, glaube ich, auch inzwischen sich halt etabliert halt als was eh im Auto Start ist und was ich mit dem ich kommuniziere, wenn ich da über die gleiche Suche, in der ich meine Chats reinkomme, auch irgendwie in die Games reinkomme, das ist vielleicht gar nicht so falsch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwiefern sich der Store an sich durchsetzt. Die Library habe ich aus Versehen schon 2-3 Mal irgendwie benutzt, weil ich ja irgendwie über so diese Standard-Shortcuts, wenn ich Sachen suche, zum Beispiel Factorio darüber in den letzten paar Tagen immer mal wieder oder in den letzten Wochen gelauncht habe, wo ich mit Freunden zusammen auf einem Server spiele und so. Und da bietet sich das schon auch an. Also gerade wenn man auch irgendwie so Gruppen hat mit Leuten, die man zusammen spielt. Und wir haben es versucht über die Kommunikationstools von Steam, aber die sind leider einfach nicht gut. Steam hat ja da relativ krass nachgezogen und auch irgendwie so ein Community-Interface und Gruppen und Spielgruppen. Und du kannst den Leuten joinen und hast sofort deinen eigenen Voice-Channel, die an sich total sinnvoll klingen, aber leider bei der Umsetzung einfach echt noch hinten dran sind. Also wenn einer einmal irgendwie aus dem Channel droppt, dann kann er irgendwie nie wieder joinen, hatten wir so Probleme. Und da ist Discord doch deutlich zuverlässiger, zumindest was diesen Gaming-Bereich angeht.
Ich bin ja noch so eine Generation, die in der Auto-Exec-Butt rumeditiert hat, um 640k Speicher irgendwie freizukriegen. Das kriege ich nicht weg. Ich kann irgendwie nicht ein Spiel aus einem Discord starten, weil ich dann immer das Gefühl habe, so logisch, dass mir Speicher fehlt fürs Spiel. Weißt du, was ich meine? Also ich mache, bevor ich Spiele starte, auch ganz oft irgendwie dann so Hintergrundsachen einfach aus. Obwohl wahrscheinlich modernes Windows das irgendwie locker hinkriegt. Aber ich kriege dieses Gefühl nicht los, dass mein Spiel dann anfängt zu ruckeln, wenn im Hintergrund Discord an ist oder Skype oder was auch immer. Also ich bin dann so ein App-Schließer. Deswegen bin ich da, glaube ich, zu alt für.
Du gehörst zu den App-Schließern. Ich gehöre zu den App-Sammlern, aber ich habe dadurch, ich bin definitiv auch geschädigt von Chrome, was auf meinem Arbeitsrechner, also obwohl ich da irgendwie Video-Editier-Software und Photoshop offen habe oder sowas, nimmt Chrome den meisten Arbeitsspeicher weg. Also Chrome mache ich zu, wenn ich zocke, weil das ist wirklich nicht auszuhalten. Da kann ich dann, das kann ich vergessen, weil dann läuft mir irgendwann die Platte C voll. Das ist gut. Wirklich, ja. Ich kann es verstehen, ich freue mich drauf, ich hoffe, dass die gerade auch so ein bisschen, also was mich an der Sache auch so freut, ich weiß, wenn da jetzt steht, es sind 4 Titel, die Firsts und Exclusives sind, das heißt, der Entwickler hat wahrscheinlich Geld dafür bekommen. Für mich, wenn es Geldquellen für Entwickler gibt, freue ich mich und gerade wenn Discord da so ein bisschen auch ins Semi-Publishing mit einsteigt und vielleicht auch noch einfach einen weiteren Kanal gibt, wo die Leute so ein bisschen Geld verdienen können, ist das, glaube ich, cool. Ich glaube, es wird vor allem für Spiele, die eher Online-Modus haben, interessant sein.
Ja, wo
für
man diese, halt die Features von Discord nutzen kann, genau. Ja.
Richtig. Und wenn die schön integriert sind, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber jetzt nehmen wir mal an, ich spiele irgendwie das exklusive Minion Masters, was ich interessant finde, weil ich dachte, das ist eigentlich schon raus. Ich spiele das und dann habe ich automatisch irgendwie die Gruppe mit meinem Spätzle, mit dem ich irgendwie zusammen spiele und habe da direkt einen Voice-Chat, dann ist das natürlich cool und ich glaube, das macht die Sache auch einen Ticken einfacher. Das ist das, was ich mir von Steam gewünscht hätte. Wenn es jetzt Discord macht, gut, dann glaube ich, könnte das da irgendwann zu einer, sage ich mal, ernstzunehmenden Konkurrenz werden, aber ich glaube, den Platzhirsch verdrängen wird es auf
nicht lange mehr, Sicht aber auch. Ist auf jeden Fall interessant, dass sie da jetzt was gefunden haben. Wir uns ja immer auch gefragt haben, wie rechnet sich denn Discord, weil nur durch diesen Nitro-Boost kann es eigentlich nicht sich rechnen, ja. Nun gut.
Ja,
die Investoren klatschen. Du hast eine Ausstellung über Spieleentwicklung kuratiert. Das ist eine gute Überleitung zu unserem Hauptthema. Das war, glaube ich, auch das Gesprächsthema diese Woche. Captain Crunch hast du es liebevoll genannt. Crunch ist ja so ein Dauerthema in der Spieleentwicklung. Kurz zur Erklärung. Als Crunch bezeichnet man eine sehr intensive Phase, meistens gegen Ende einer Spieleentwicklung, bei der halt einfach der Termindruck schon da ist, ein Abgabedatum ist klar, es sind irgendwie noch 1000 Bugs zu fixen, es ist da noch was zu machen, da noch was zu machen. Und als Crunch, wirklich so wie eben eine Presse, wo Sachen zermalmt werden, sehr sinnbildlich, bleiben alle bis in die Puppen in den Studios und arbeiten 14, 15, 16 Stunden am Tag, die Nächte auch durch, also kein neues Phänomen, aber Crunch ist gerade in der Spieleindustrie seit Jahren ein Dauerthema, weil gerade Spielefirmen, glaube ich, da sehr anfällig dafür sind, weil du kennst es, du bist selber Spieleentwickler gewesen früher. Es ist einfach verdammt schwierig, solche großen Projekte und je größer das Spiel ist, die gut durchzuplanen. Und deswegen ist Crunch tatsächlich ein Dauerthema. Und vielleicht magst du noch mal kurz aufdröseln, wie das diese Woche ins Gespräch wieder kam in Verbindung mit Red Dead Redemption 2.
Ja, also was tatsächlich der Auslöser war, ein Interview, ich glaube in Variety, wo der Headwriter von...
Naja.
Ach, Vulture war es? Ah, okay. Ja. Ich dachte Variety. Ja, okay. Also in Vulture. Und da hat einer von den... Dan Houser, der Headwriter von Red Dead Redemption, sprach darüber, dass sie in den letzten Wochen immer mal wieder irgendwie 100 Stunden pro Woche gearbeitet haben, um da irgendwas fertig zu kriegen. Also er hat das so formuliert, dass es über die letzten Monate immer mal wieder passiert ist, über die letzten Jahre. Und dementsprechend ging es dann relativ schnell los, dass die Leute gesagt haben, Moment mal, ist das nicht irgendwie völliger Wahnsinn? So eine Woche hat 168 Stunden und davon arbeitet ihr 100. So wahnsinnig gesund kann es nicht sein. Und da gab es einen relativ großen Backlash, woraufhin es dann ein Edit in diesem Interview gab, wo er dann sagt, ja, also er hätte das jetzt auf sich und das Writing-Team beschränkt. Also natürlich nicht, es hat davon nicht die komplette Entwicklung betroffen, sondern jetzt, also seine Aussage sei nur das. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich eine reine Löschdecke, die man da versucht draufzuschmeißen auf diesen PR-GAU, der da passiert ist. Weil das hat tatsächlich sehr viel schlechte einen Impact für die gehabt. Ich kann es verstehen, dass man das verteidigen möchte, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich nicht gut.
Nochmal ganz kurz zum Aufdröseln. Also er hat von dieser 100-Stunden-Woche geredet. Erstmal finde ich super, dass danach direkt Leute, also nicht nur Journalisten, nicht nur Presse, sondern eben auch andere Spieleentwicklerinnen und auch die User auf Social Media darauf sofort reagiert haben und gesagt haben, Moment mal, das ist doch nicht cool. Weißt du? Also das war nicht immer so, dass das als negativ wahrgenommen wird, sondern es war schon auch mal eine Zeit lang eine Phase so, wo man das Gefühl hatte, die Leute sind auch ein bisschen stolz darauf, dass sie da so viel Arbeit reingesteckt haben. Und jeder, der das selber auch mal durchgemacht hat, also ich hatte ja früher eine Agentur für neue Medien, das heißt, wir waren auch komplett crunchig unterwegs eine Zeit lang und haben das ja selber auch durchgemacht. Also wir waren nur wir damals die Gründer und haben uns da auch wirklich körperlich wirklich geschädigt. Ja, wir haben da auch wirklich auch mal Nächte durchgearbeitet und haben dann auch relativ schnell gemerkt, hey, das ist A, nicht gesund, B, können wir das nicht lange durchhalten und C, es ist einfach auch kein Arbeitsalltag. Also dann ist einfach was schlecht geplant und haben das dann auch für uns beschlossen, das abzuschaffen und eben nicht mehr am Wochenende zu kommen und so weiter. Aber ich kenne dieses Gefühl, dass man es auch schon ein bisschen geil findet, da so irgendwie jetzt 16 Stunden am Stück gearbeitet zu haben. Und in diese Falle tappt man halt sehr schnell. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, weil es klang auch so ein bisschen stolz da in dem Interview, dass er gesagt hat, wir haben so viel Leidenschaft, so viel Liebe da reingesteckt, dass wir einfach das Gefühl hatten, wir müssen jetzt diese 100-Stunden-Woche machen, um es noch besser zu machen. Und es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich finde super, da müssen wir jetzt gleich drüber reden, wie und warum, aber ich finde super, dass auch die Reaktion online dann sofort war, Moment mal, das ist nicht cool. Das ist, das solltet ihr nicht machen. Wir leben in einer Zeit, wo wir einfach wissen, dass das schädlich ist. Ja? Und auch diese Relativierung, dass es nur diese vier Leute aus dem Writer-Team waren, die macht es ja nicht besser deswegen. Ganz im Gegenteil. Ja.
Nee. Ja, und auch dieses, also was dann ja oft auch irgendwie nachgeschoben wird, ist dieses, ja, aber das machen die freiwillig. Also das heißt, bei Crunch ist es oft so, dass es sich um angeordnete Überstunden handelt, was nach deutschem Arbeitsrecht so in der Form überhaupt gar nicht gehen würde. Also es ist auch eine relativ große Diskussion in dieser Facebook-Gruppe, in dieser German Games Industry-Gruppe entbrannt rund um dieses Thema, wo zwei, drei Anwälte sich da eingeschaltet haben und gemeint haben, naja, also in Deutschland wäre sowas höchst strafbar, was da passiert. In den USA würde ich behaupten, ist es auch relativ eng. Also ich glaube nicht, dass sie das so machen können. Aber dadurch, dass man immer sagt, naja gut, das ist freiwillig, Das machen die halt einfach, da können wir nichts machen. Also ich kann ja jetzt jemanden irgendwie nicht zwingen, nach Hause zu gehen, die von der Warte her. Kommen dann viele von den Gegenargumenten, weil die Leute haben ja so viel Leidenschaft und deswegen würden sie da freiwillig diese Zeit reinsetzen. Und ich kann das ist ähnlich wie du, ich kann es nachvollziehen. Also ich habe auch irgendwie in vielen Projekten, wo ich in meinem Leben gearbeitet habe, die so kreativ waren und die halt irgendwie so emotionale Projekte sind und wo du mit einem Team zusammenarbeitest, dann hast du halt gerne dieses Gefühl von, ja, es ziehen alle an einem Strang und du willst dieses fertig kloppen. Und es ist halt natürlich auch cool. Also auch wenn du nach, also muss man schon ehrlich sagen, das Gefühl, wenn du nach irgendwie 14 Stunden durchgekloppt und geschafft, dann irgendwie die Tür zumachst hinter dir und du hast das Gefühl, ich habe das jetzt richtig gut abgeschlossen, dann ist ja das angenehm. Also das ist was Schönes. Aber auf der anderen Seite ist es halt nichts, was nachhaltig ist und was über einen längeren Zeitraum sich halten lässt, weil irgendwann kannst du halt irgendwie die Tür gar nicht mehr zumachen, weil du so fertig bist. Also diese, gerade jetzt auch zum Beispiel bei der Indie Arena Booth, da sind die Aufbauzeiten dann teilweise auch ziemlich pervers und du schläfst wenig. Und wenn du das für 2-3 Tage machst, dann ist das immer noch nicht großartig, aber es ist irgendwie in einem Container findet das statt, oder in einem Rahmen, der in irgendeiner Form einschätzbar ist. Also du weißt, okay, die Gamescom ist irgendwann rum und zu dem Zeitpunkt bin ich dann irgendwie fertig und ich muss jetzt aber nicht irgendwie mehrere Wochen am Stück meine Wochenenden opfern und 100 Stunden von 168 Stunden in der Woche arbeiten. Also kann mir auch niemand erzählen, dass die Ergebnisse, die dabei rauskommen, besser werden. Das ist ja auch irgendwie mehrfach bewiesen, dass das einfach nicht stimmt, dass man nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr die geistige Kapazität hat und es ist auch viele Praxisberichte aus diesen Zeiten sind halt einfach, die Leute machen einfach Fehler. Und wenn du dann mit einem frischen Menschen da morgens wieder hingehst, dann kannst du erstmal anfangen, die Fehler vom Abend davor irgendwie auszubügeln. Und ehrlicherweise, glaube ich, ist das bei denen schon auch mit der Fall. Also dieses Crunch wird dummerweise in einigen Projekten einkalkuliert. Und ich glaube, das ist das, was mich da am meisten stört, weil das ist für mich einfach ein Nachweis dafür, dass da jemand das billigend, also Minimum billigend in Kauf nimmt und Maximum erwartet, dass die Leute sich da irgendwie komplett verausgaben, um dieses Ding fertig zu machen. Ja. Und das ist für mich einfach ein Zeichen für schlechte Planung.
Und wir wissen, wie schwierig es ist, Spiele zu entwickeln. Das ist nicht die Frage. Dass man am Ende dann, also das Polishing kannst du ja bis Ultimo treiben. Also ein Spiel ist ja quasi gefühlt nie fertig, weil du immer noch ein bisschen machen kannst und immer noch ein bisschen. Und gerade die letzten 10% sind natürlich da extrem anfällig für Crunch, weil du das Gefühl hast, hey, nächste Woche ist der Release. Wenn wir das noch machen und das noch fixen, wird's noch besser. Ja. Das Problem ist, dass die Industrie so ein bisschen davon ausgeht, dass ohne Crunch keine guten Spiele bei rumkommen. Also das hat sich so ein bisschen eingenistet, hatte ich so das Gefühl, dass du eben, wie du eben auch gerade gesagt hast, dass manche den Crunch schon richtig einplanen. Es gibt auch Zitate, wo Leute sagen, ohne Crunch kannst du nicht das Spiel des Jahres machen oder AAA ist ohne Crunch nicht machbar. Ja, oder die 90er-Wertung, die kriegst du halt nur, wenn du deine Leute wirklich crunchst am Ende. Und das ist so ein grundsätzliches Dilemma, weil wir halt auch keine, also was heißt wir, die, also nicht ich, weil die Spieleindustrie auch keine Gewerkschaft hat. Also die Arbeitnehmer haben halt einfach ein bisschen da das Nachsehen. Und die Leute, die am meisten von dem Crunch profitieren, sind ja dann eben nicht die Leute, die die Stunden da reinstecken, sondern dann halt die Publisher im Hintergrund oder eben die Firmenchefs. Und auch wenn die Überstunden bezahlt sind und so weiter, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Auch wenn die Leute das dann abfeiern können, ist es einfach nicht gesund, wenn es über so einen langen Zeitraum geht. Wir reden ja jetzt hier nicht drum, dass man 2 Tage vor Release mal ein bisschen länger im Büro bleibt. Darum geht's ja nicht. Ja? Sondern es geht ja um dieses systematische Crunchen, dass es wirklich schon von Anfang an eingeplant ist. Und das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem. Du hast hier so reingeschrieben, man muss die Menschen ja auch vor sich selber schützen. Und ich finde, eine gute Chefetage, eine gute Führung plant sowas dann eben halt auch ein und zwingt im Endeffekt wirklich ihre Mitarbeiter dazu, sich zu schonen und zu schützen, weil wie viele Berichte haben wir jetzt schon gelesen über Leute, die durch den Crunch so kaputt gegangen sind, dass sie die Branche verlassen haben, dass sie die Studios verlassen haben, dass sie gesagt haben, die Spieleindustrie ist mir zu stressig. Also man macht sich doch selber eigentlich die kreativsten Menschen, die man in dieser Branche hat, damit kaputt. Und dass dieses Umdenken jetzt stattfindet, dass man sagt, das ist wertvoll, das ist wichtig, dass wir hier die Menschen nicht kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir sie dazu befähigen, noch kreativer und noch leidenschaftlicher wirklich an diesen Projekten zu arbeiten und nicht die Leidenschaft rauspressen aus den Leuten. Also das, finde ich, ist halt einfach das elementar Wichtigste an diesem Thema. Und diese Freiwilligkeit hast du ja schon angesprochen. Natürlich macht man das in dem Moment vielleicht am Anfang gerne, aber dieser soziale Druck, der da entsteht, das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so freiwillig, wie man es vielleicht jetzt immer annimmt, dass die Leute sagen können, ach, dann gehe ich halt nach Hause, wenn ihr jetzt alle, ach, morgen ist Release, nö, ich gehe jetzt heim. Also, weißt du, mach das mal. Also da hast du wirklich dann auch ganz andere soziale Druckmomente. Und wenn dann so jemand wie der Hauser, der ja auch ein Vorbild ist für viele seiner Mitarbeiter in dem Studio, wenn der da ist und wirklich dann auch so ein bisschen stolz erzählt, dass er und das Writing-Team 100 Stunden diese Woche gemacht haben, dann prägt das einfach die Firmenkultur. Das kannst du mir nicht erzählen, dass er sagt, alle anderen können gehen. Ja. Das ist einfach extrem schwierig, wenn man das schon mal erlebt hat, diesen sozialen Druck, der dann entsteht. Natürlich hast du dann auch das Gefühl, in so einem familiären Umfeld, was so eine enge Firmenstruktur dann ja auch darstellt, da hast du das Gefühl, ich kann doch die Leute jetzt nicht im Stich lassen. Dann rufe ich jetzt die Oma genau, an, die soll die Kinder abholen, ich muss im Büro bleiben, ich muss das Date mit meiner Frau absagen. Ja, also das sind alles so Sachen, die dann da auch wirklich schlechte Auswirkungen auf dein Privatleben haben, weil du eben deine Leute nicht im Stich lassen willst. Und das ist nicht freiwillig in dem Moment.
Genau, also ich glaube, das ist so wirklich dieses, ich möchte nicht im Stich lassen, also gerade dieses Zugehörigkeitsgefühl in den Firmen und dieses Teamgefühl, was das Ganze auch so positiv macht, wenn es denn funktioniert, und auch wenn man irgendwie das so vorlegt, also ist ja nie irgendwie so, dass dann jemand sieht, oh, guck mal, so ein Trottel, der arbeitet 100 Stunden, sondern die sitzen dann da und feiern den wie einen Helden, weil sie sagen, krass, die haben 100 Stunden gewuppt, dann kann ich die nicht im Stich lassen? Also dann kann ich nicht um 5 nach Hause gehen. Ich kann nicht um 5 gehen, wenn die anderen irgendwie bis 10 bleiben. Wie stehe ich denn dann da? Und gerade weil die Leute auch irgendwie tatsächlich die identifizieren sich sehr stark mit den Spielen, die nehmen das persönlich, dass es, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist das nicht irgendwie einfach nur irgendwie, ach so, ist ein Bug, ja, schauen wir mal, ob wir den irgendwie fixen, sondern viele Leute, die den halt dann irgendwie, die sich in der Lage sehen, irgendwas zu lösen oder so, die sind dann einfach investiert, die wollen nicht, dass das am Ende dann irgendwie, dass sie schuld sind, dass irgendwas nicht funktioniert oder dieses Projekt dann im Stich gelassen zu haben. Das möchte einfach keiner haben. Und selbst wenn es nicht von irgendjemandem vorgeschrieben ist, wenn es von einer Stelle gerade von jemandem so prominent vorgelebt wird und dann in einem Interview halt auch wie so ein Orden getragen wird, wir haben 100 Stunden gearbeitet, das sendet halt einfach auch Signale an den Rest von dem Team, die das vielleicht nicht unbedingt machen möchten. Klar, du musst das nicht machen. Ich glaube, das sagt er an einer Stelle auch in diesem Interview. So, wer das nicht möchte, der muss das nicht machen. So, ja, klar. Aber das ist halt irgendwie so, ja, klar, du musst jetzt aber nicht zu dem Team-Event mitkommen. Also, wenn du nicht möchtest. Also, das ist halt schon man schließt andere Leute damit relativ gezielt aus, beziehungsweise man stellt die dann schon auch unterbewusst so ein bisschen, oder was heißt unterbewusst? Ich glaube, man stellt die schon relativ gezielt dann damit raus, dass man sagt, ja, wir haben das irgendwie gerockt, während ihr irgendwie alle 9-to-5 da gearbeitet habt. Und ich glaube, der eine Punkt, den würde ich tatsächlich gerne nochmal irgendwie die Leute vor sich selber schützen, das ist nicht einfach. Also dieses Crunchen und dieses Leute möchten gerne, dass da ein gutes Produkt bei rauskommt, das ist jetzt nicht so, dass da wirklich ein Publisher sitzt und sagt, Leute, ihr arbeitet jetzt 100 Stunden, sondern das ist, ganz oft sind das einfach Leute, die bleiben länger im Büro, weil sie das halt gut machen wollen, weil sie es fertig machen wollen. Aber ich finde, dass man als Arbeitgeber, und viele sehen das auch so, also ich kenne viele Positivbeispiele, gerade auch aus Deutschland, danke auch an der Stelle an das Arbeitsrecht hier, dass die Leute vor sich selber schützen müssen. Also, dass da jemand im Büro sitzt, der sagt, nee, ich möchte das jetzt einfach gut machen, deswegen bleibe ich heute Nacht einfach. Oder dass man da als Arbeitgeber auch ein Auge drauf hat, ist unglaublich wichtig. Und es ist auch wichtig für die Zufriedenheit von den Leuten, weil irgendwann ändern sich die Lebensumstände. Wenn jetzt irgendwie, klar, ich bin gerade mit meinem Studium fertig, wenn ich da jetzt mal irgendwie eine Woche 14 Stunden arbeite am Tag oder sowas, das stört jetzt niemanden großartig. Aber wenn ich eine Familie habe oder wenn ich einfach irgendwie auch ein halbwegs funktionierendes Privatleben habe oder haben möchte, dann ist das einfach nicht mehr vereinbar. Und die Leute muss man da auch so ein bisschen dazu zwingen. Das ist leider auch einfach so, dass viele von den Leuten, die diese Leistung bringen wollen, dass das in manchen Fällen halt einfach für die nachhaltig nicht gesund ist. Und ich sehe da wirklich auch eins der Probleme, warum es wenig Seniorität gibt. Also weil ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt sind die Leute halt irgendwie, wenn die lange in der Games-Branche sind, dann sagen sie irgendwann, ja, okay, das ist aber mit meinem Privatleben nicht vereinbar. Und irgendwann sage ich, meine Familie geht aber doch irgendwo vor und dann lasse ich es halt. Dann gehe ich halt doch lieber zur BMW, die am Wochenende meine E-Mails deaktivieren. Und wenn ich irgendwie 30 Minuten Überstunden in der Woche habe, kriege ich irgendwie ein Personalgespräch.
Das muss in die Richtung gehen, dass man sagt, hey, du hast Überstunden, dass du dafür kein Lob bekommst, sondern dass dann hinterfragt wird, was ist denn da falsch? Also was ist das für eine Planung, dass du ständig Überstunden machen musst, wie können wir da was ändern? Weil finanziell Genau, weil finanziell ist es ja gar nicht so ein Unterschied. Also wenn die Leute wirklich, wir hoffen mal, dass die für jede Überstunde, die auch in Crunch passiert, dann entsprechend auch bezahlt werden. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Dann kannst du mir ja nicht erzählen, dass es billiger ist zu crunchen. Weil wenn du dann statt 8 irgendwie 16 Stunden bezahlst, dann kannst du auch das Spiel um eine Woche verschieben, oder? Also wenn du 10 Leute jetzt 16 Stunden, also eine Doppelschicht fahren lässt, dann kannst du doch einfach auch sagen, hey, wir machen einfach den Release eine Woche später, jetzt mal ganz plump gesagt, und es kommt doch finanziell eigentlich dann aufs Gleiche raus. Also das Problem ist dann doch eigentlich gar nicht so das Finanzielle, weil Crunch ja nicht billiger ist, sondern im Endeffekt ja sogar teurer, wenn die Leute danach irgendwie eine Woche krank liegen, weil sie sich irgendwie gesundheitlich verausgabt haben, zu wenig Schlaf haben, sich was einfangen. Also von daher kann mir doch keiner erzählen, dass Crunch billiger ist. Daran kann es ja tatsächlich nicht liegen. Es ist ja eigentlich dann nur eine Frage, die Planung so zu machen, dass dieser Crunch gar nicht mehr erst entsteht. Und dann spare ich doch im Endeffekt sogar noch Geld, oder? Ist das jetzt zu naiv von mir gedacht?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, für den unmittelbaren Auftraggeber ist es billiger, weil er den Ausfall von den Leuten danach nicht bezahlen muss. Also ich meine, das Projekt ist danach fertig so ungefähr, die muss ich nicht bezahlen. Dafür, dass die jetzt irgendwie dann einen Monat tot irgendwo rumliegen, muss ich nichts, das muss ich nicht mehr irgendwie, habe ich nicht zu verantworten mit meinem Budget. Also ich glaube, die Entwickler trifft das definitiv. Aber wenn es irgendwie so eine halbwegs so eine Auftragsbasis oder so ist, dann ja. Also ich verstehe auch nicht, warum man so künstliche Launch-Daten da so einhalten muss. Weil in meinen Augen finde ich, man kann schon ein bisschen Leeway geben, wenn man sagt, okay, das Projekt wird nicht fertig und wir müssen jetzt irgendwie das ist die Arbeitszeit, die noch gebraucht wird, um es fertig zu machen, dann muss ich halt das Release-Datum verschieben. Also diese das muss an dem Tag rauskommen Mentalität verstehe ich irgendwie auch nicht. Ich verstehe, dass es irgendwie gute Release-Zeitfenster gibt, aber so, und dass es dann irgendwann da auch wirklich um viel Geld geht, aber da komplett irgendwie dann auch die Qualität und das Team aufs Spiel zu setzen, dafür halte ich für grob unverantwortlich, auch aus einem wirtschaftlichen Sinn einfach, weil ich verbrate einfach die Leute und im Zweifelsfall jemand, der irgendwie derart überarbeitet ist, der produziert halt irgendwie keine guten Sachen mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da in so einer Situation weniger Fehler entstehen.
Ja, und gerade bei Rockstar. Wir wissen jetzt ja nicht, wie die Arbeitsverhältnisse bei Rockstar waren. Wir kennen ja nur die Berichte aus früheren Spielen. Und natürlich ist es auch immer ein bisschen, muss man auch mit einem Grain of Salt natürlich nehmen, so Berichte von Ex-Mitarbeitern. Das kann ja auch ganz andere Gründe haben, warum die schlecht über ihren Arbeitgeber reden. Also das ist immer ein bisschen Vorsicht zu genießen, solange wir da nicht genauere Infos haben, wie jetzt die Entwicklung von Red Dead 2 gelaufen ist, möchte ich denen auch gar nicht unterstellen, dass sie nicht vielleicht ein gutes Arbeitsverhältnis dort haben und die Leute nicht crunchen lassen und Hauser halt vielleicht einfach nur selber den Schuss noch nicht gehört hat, ja. Also von daher im Zweifel für den Angeklagten natürlich. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung dort war, da gibt es jetzt noch keine aktuellen Stimmen. Wie gesagt, es gibt halt so Glassdoor-Portale, oder heißen die so? Ja, ich glaube schon, gell?
Ja, Glassdoor ist ein populäres Portal,
genau, wo man so aber das ist natürlich immer schwierig, weil die Leute, die negativ reden, die sind meistens ein bisschen lauter. Also Leute, die da happy sind, die werden sich jetzt nicht so bei irgendeinem Portal anmelden und sagen, alles super. Natürlich hört man da vor allem auch schlechte Stimmen und es kann ja auch ganz andere Gründe haben, warum die jetzt schlecht über ihren Ex-Arbeitgeber reden. Das finde ich ist immer ein bisschen schwierig, dann da zu viel Gewicht drauf zu legen. Aber natürlich gibt's dort auch diese Berichte, dass Leute sich fast zu Tode gecrunched haben, klar.
Ja, und also ich habe einen Artikel, den ich lustigerweise aus anderem Grund irgendwie noch gefunden habe, der war auch interessant und da geht es auch so um die Struktur der Filmbranche aus der Wiener Zeitung. Den verlinken wir dann da auch mit drin. Und der ist auch ganz interessant, weil der halt auch nochmal ein bisschen diese Implikationen irgendwie, Sachen, die dadurch entstehen, nochmal ein bisschen auflistet. Und das fand ich auch interessant, also gerade auch zum Beispiel was Versicherungen angeht, weil du ja nicht pro Stunde versichert wirst, sondern pro Arbeitstag. Also selbst wenn du 14 Stunden runterklopfst, dann wirst du so bezahlt, wie als hättest du 8 Stunden gearbeitet. Also dir entgeht eigentlich sogar was von deiner Rente und Versicherung. Also das ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen und auch wirklich die Implikationen, die das fürs Sozialleben hat. Man muss sagen, dass das in der Filmbranche auch nochmal ein Ticken anders ist. Also die haben ja auch sehr viel diese freien Strukturen, wo die Leute einfach nur für einen kurzen Zeitraum angestellt werden und danach dann sich für den, also es ist irgendwie so gig-based, das heißt, man ist irgendwie für 30 Tage irgendwo, macht irgendwas und dann ist man irgendwie 10 Tage sucht man irgendwie nach dem nächsten oder man sucht nicht, aber man hat dann irgendwie in den 10 Tagen quasi frei, also das ist sehr so Blockarbeitszeit, was auch wirklich nicht gesund ist und bei denen ist es nochmal, ich behaupte, ein Zahn schlimmer, weil da die Produktionsbudgets wirklich irgendwie pro Tag einfach kalkuliert sind und da jede Überschreitung einfach mit Arbeitszeit kompensiert wird. Und aber ich glaube, das ist eine, so der Artikel heißt auch, das ist quasi die Filmbranche als mahnendes Beispiel. Und ich finde, das ist tatsächlich solche Situationen möchte ich in der Gamesbranche nicht sehen.
Einen wichtigen, was mir auch so ein bisschen die Augen noch geöffnet hat, da war so ein Thread auf Twitter, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht hatte, aber jetzt wird klar, warum das auch ein Problem ist für die Diversität, Crunch. Weil wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Angestellte hast, die zum Beispiel, die benachteiligt sind in körperlicher Sache oder zum Beispiel alleinerziehend sind, dann sind die doppelt benachteiligt, wenn eine Firmenkultur Crunch vorgibt. Ja? Also stell dir vor, du bist alleinerziehend und auf einmal arbeiten alle 16 Stunden. Du hast irgendwie organisiert, dass deine Kinder tagsüber im Hort sind, hast vielleicht auch irgendwie da Verwandtschaft und so, und auf einmal musst du quasi diesen Druck, den du dann in der Firma hast, auch noch im Privatleben. Ja? Du siehst deine Kinder nicht mehr nur weniger, das haben die anderen ja dann auch, die Kinder und Familie haben. Aber wenn du alleinerziehend bist, musst du quasi da auch noch einen zusätzlichen Stressfaktor in Kauf nehmen, dass du halt irgendwie noch mehr Kinderversorgung organisieren musst und so weiter. Wenn du irgendwie Patient bist, keine Ahnung, Dialysepatient zum Beispiel, einfach und bestimmte medizinische Pflichttermine hast oder viel beim Arzt bist oder so weiter, das geht auch nicht. Dann bist du auf einmal auch nicht mehr Teil dieses Crunch-Teams. Ja? Wenn du dann Nein sagst, weil du eben andere Verpflichtungen hast, körperlicher oder mentaler Geschichte oder sozialer Natur, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass du dich um deinen kranken Familienvater kümmerst oder, ja. Also diese ganzen Menschen, die solche Sachen dann noch parallel dazu zum Berufsleben haben, die wichtig sind, die werden dann auf einmal auch ausgeschlossen. Entweder sind sie nicht Teil des Teams, die ist mitcrunched, haben dann da intern auch wieder soziale Probleme, oder sie vernachlässigen ihre Gesundheit oder ihre Familie. Also die sind dann doppelt bestraft durch so einen Crunch. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, den man gerne vergisst, weil wie du schon gesagt hast, wenn man jung ist, ungebunden, dann ist Crunchen ja, dann zuckt man mit der Schulter und sagt, ja gut, dann bestellen wir halt nochmal eine Pizza, dann mache ich halt ein bisschen länger. Das ist da viel einfacher, wenn du jung und ungebunden bist, aber je älter du wirst, desto schwieriger wird es, weil einfach andere soziale Verpflichtungen sich dann auch ergeben.
Ja, und in dem Artikel, wo es eben um die Filmbranche geht, steht, ich glaube auf der zweiten Seite geht es auch darum, dass die überproportional viele Leute in der Branche Single sind, eben unter anderem auch, weil eben diese soziale Freizeitgestaltung einfach nicht mehr normal möglich ist und es ist schwer, ist irgendwie auch an einem Ort zu bleiben. Aber auch, wie gesagt, da ist nochmal ein Ticken anders, eben wegen dieser eher Gig-Economy, in der man da irgendwie unterwegs ist, also wo man irgendwie auftragsbasiert irgendwo dann auch vielleicht mal hin muss, dann für 30 Tage und nicht irgendwie an einem Ort ist, das macht das Ganze noch schwieriger. Aber ich glaube, gerade wenn es um Arbeitszeit geht, da geben sich dann diese zwei Welten nicht mehr so wahnsinnig viel.
Also ich bin auf jeden Fall, Fazit wäre jetzt für mich da, dass ich es positiv finde, dass dieses Zitat jetzt auf jeden Fall die Diskussion wieder angestoßen hat. Etablierte jetzt ist das auch nicht mehr gut zu finden. Also auch aus Konsumentensicht habe ich das Gefühl, dass tatsächlich schon Leute jetzt sich überlegen, hey, wenn es da tatsächlich irgendwie sich jetzt bewahrheiten sollte, dass die Leute da zu Crunch monatelang im Crunch waren, was ja momentan noch nicht der Fall ist, was wir nicht wissen. Aber wenn das so sein sollte, dann wäre das für mich zum Beispiel auch ein Grund, ein Spiel zu boykottieren. Habe ich jetzt ein paar Mal schon gelesen. Ja. Oder dass ein Entwickler, ich glaube der von Flambert, hat aufgerufen, hier, wenn ihr ein crunchfreies Studio seid, dann kommuniziert es doch. Dann schreibt mir, ich mache hier einen Sammelthread, wo alle, die irgendwie sagen, wir haben per se Crunch verboten bei uns, wir machen keinen Crunch mehr, dass man das quasi auch als Aushängeschild so für sich verwenden kann. Da haben sich ganz viele Indies gemeldet, weil es auch ganz oft halt so ist, dass Leute in großen Produktionen gearbeitet haben, mit diesem Crunch nicht mehr klargekommen sind und gesagt haben, nee, wir machen unser eigenes Studio und wir machen das anders. Ja, das muss auch ohne Crunch gehen. Und das finde ich eine gute Entwicklung, eine positive Entwicklung. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit, dass man sich halt bewusst gegen Massentierhaltung entscheidet und nur noch Biofleisch kauft oder so, ja, und dann irgendwie da darüber auch nachdenkt, was man konsumiert, dass dieses Umdenken da jetzt auch in der Spieleindustrie stattfindet, finde ich eigentlich ganz, ganz löblich und ganz sinnvoll. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal so einen Aufkleber auf den Packungen Crunch-Free oder so. Das wäre doch tatsächlich nicht so schlecht.
Ja, die Kommentare haben gegen das Videogame, ja.
Mit Programmierern aus Bodenhaltung.
aus dunklen, aus sonnengeschützten Räumen. Ja, ich glaube, also ich fände es auch gut, vor allem, weil andere Branchen das geschafft haben, also auch die vielfach verfluchte Zac-Aftra-Gewerkschaft, die ja unter anderem auch irgendwie einen Großteil von den Voice-Actern, die irgendwie in Red Dead Redemption drin sind, und andere Motion-Capturing-Actor auch vertritt. und die Bezahlung und Arbeitszeiten sehr stark regelt, die wäre eine Option, also gerade in den USA, ja. Auch wenn in den USA Gewerkschaften auch nochmal ein bisschen was anderes sind oder auch ein bisschen anders gesehen werden. Ich glaube, hier wäre das auch nicht schlecht, wenn man sich in irgendeiner Form gewerkschaftlich organisiert, beziehungsweise vielleicht sich da wenigstens einfach Rat holt oder das in Form von Betriebsräten macht. Man muss dazu sagen, in Deutschland ist das nicht so ein krasses Problem. Mhm. Also auf der einen Seite, weil die Leute hier deutlich, also Gewerkschaften sind hier ein sehr schlimmes Problem. Nee, weil die Leute hier, glaube ich, einfach besser durch das Gesetz geschützt ja. sind. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass die hier die Firmen etwas verantwortungsvoller mit ihren Mitarbeitern umgehen. Also ich kenne es jetzt auch von irgendwie den Indies, die am Anfang haben wir auch irgendwie unseren Crunch zelebriert, wenn wir irgendwie Überstunden geschoben haben während der Uni, aber das hat sich dann auch irgendwann normalisiert, wo wir gesagt haben, also wir haben zum Beispiel für unser Game damals, für Shift Happens, haben wir, glaube ich, ein Wochenende vor Release nochmal reingeschoben. Aber ansonsten auch keine abartigen Überstunden reingeknackt. Aber auch, weil wir die Freiheit hatten, das Release-Datum zu verschieben. Also wir hatten dann quasi keinen Publisher, der uns im Kreuz saß und war keine Finanzierung dran gebunden und es waren auch keine Marketing-Budgets für irgendein Datum allokiert. Und deswegen hatten wir die Freiheit, das zu machen. Also für Indies ist es deutlich einfacher, crunch-free zu arbeiten, weil die halt nicht das Problem haben, dass ihnen irgendwann, also klar, denen geht irgendwann die Kohle aus, aber irgendwie kriegen die das schon irgendwie zusammengescrambled. Aber gerade sowas wie du hast halt keinen so einen heftigen Produktionsplan. Wenn du einen Milestone verpasst, wer bestraft dich dafür, außer du selber? Mhm. Das kriegst du, klar, du irgendwann vertrocknest du dann auf lange Sicht, aber ich glaube, du kannst bestimmt dein Release-Datum verschieben, ohne größeren wirtschaftlichen Schaden dadurch zu erleiden. Außer du hast halt irgendwelche ganz fixen Daten mit irgendjemandem ausgemacht, mit den Plattformhaltern oder sowas, dann kann es natürlich sein, dass das irgendwie schlimmer wird. Aber den Indies fällt es potenziell oder deutlich leichter.
Aber mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, weil wir halt ein besseres Arbeitsrecht hier haben, weil wir gute Löhne haben, verhältnismäßig zur Welt gesehen, weil wir eben sowas wie Crunch einfach nicht auch so krass durchziehen können, dass wir deswegen auch kein so Spiele wie, keine Ahnung, also AAA, das deutsche Witcher, das deutsche GTA, das deutsche Red Dead Redemption einfach deswegen auch nicht möglich ist bei uns. Also ist AAA so ein bisschen abhängig auch von dieser Crunch und von dieser Ausbeutung der Leute, im übertrieben gesagt, dass deswegen Deutschland das gar nicht haben wird, haben kann?
Ja, also doch, ich glaube schon. Vor allem, weil dadurch die Produktion von diesen Titeln nicht so wirtschaftlich ist wie woanders. Mhm. Also wenn ich das irgendwie in den USA produziere und ich weiß, ich kann die Leute halt irgendwie ich kann da gratis irgendwie 20-30% Entwicklungszeit rausholen, dann ist das natürlich ein Standortfaktor tatsächlich. Und es ist kein guter Standortfaktor. Ich glaube, dass aber auf lange Sicht ehrlicherweise die Leute, gerade wenn ich irgendwie über Seniorität nachdenke, also wie das Seniorität im Sinne von die Leute sind länger in meiner Firma, dann glaube ich, ist das deutsche Pflaster deutlich angenehmer. Also wenn ich irgendwie weiß, okay, mein Arbeitgeber, der muss sich da Gedanken dazu machen, dann ist meine Hoffnung, dass hier mehr Leute, die einfach viel Erfahrung haben, sich ansiedeln und dann auch bleiben und länger bei einer Firma bleiben, weil so schnell wie in Amerika irgendwelche Firmen zerbröseln, sowohl dann eben auch, also die Leute psychisch halt einfach irgendwann am Ende sind, plus man hat es ja gesehen, mit Pleiten, ist es irgendwie gar nicht so einfach, danach dann irgendwo wieder anzukommen. Hoffe ich einfach, dass das, was wir hier eben an Arbeitszeitgesetzen oder an Arbeitsgesetzen haben und die Leute schützt, dass das auf lange Sicht sich lohnt. Aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich eins von den Punkten, der AAA in Deutschland schwierig macht, weil so ein bisschen Crunch ist halt quasi der Standard. Also
da cruncht auch jemand im Hintergrund bei dir, oder?
Ja, hier wird ein Haus abgerissen nebenan. Crunchen, also wie immer. Sinne, ja. Zum Glück wird nicht gesprengt, sondern es ist nur dieser eine Wahnsinnige, der auf dem Stahl rumhaut. Ich glaube, das ist halt was in die Berechnung von so einem Titel mit einfließt. Hier sind die Lohnkosten und Lohnnebenkosten relativ hoch. Es gibt wenig diese Steuergeschenke. Mhm. Und also das ist halt irgendwie bestimmt einer der Faktoren, der damit reinspielt, warum es hier keine richtig dicken AAA-Produktionen
gibt. Aber ganz ehrlich, wenn das der Preis ist, dass wir im neuen Red Dead Redemption 2 nicht eine 65-Stunden-Kampagne haben, sondern nur eine 30-Stunden-Kampagne in Anführungszeichen, wenn ich im neuen Assassin's Creed auch nach 20 Stunden durch bin und alles von der Open World gesehen habe, das fände ich, wäre ein absolut gangbarer Weg, die Leute vielleicht nicht crunchen lassen zu müssen. Also dieser Trend zu immer größeren Welten, immer größer werdenden Spielen, immer längeren Spielen, das ist doch auch für uns Spieler und Spielerinnen nicht unbedingt immer positiv. Also wenn da eine Mischkalkulation möglich ist, dass die Spiele nicht teurer werden, was sie eigentlich ja schon lang sein müssten für die Arbeit, die da drin steckt, wenn die Spiele bei dem Preisniveau bleiben und dafür halt kürzer und kleiner werden, ich glaube, damit wäre allen geholfen, ehrlich gesagt.
Also das glaube ich auch, aber ich fürchte, dafür brauchst du halt relativ viele mündige Kaufentscheidungen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, was da passiert, ist so ein Sturm im Wasserglas. Also das kriegen wir halt mit, das kriegen, glaube ich, einige Journalisten mit. Aber auch wenn es jetzt irgendwie Kommentare gibt, so letztendlich beeinflusst das den Verkauf von Red Dead Redemption oder von dem nächsten dicken AAA-Ding nicht. Also ich glaube, eine schlechte Qualität ist da deutlich schlimmer oder ein schlechtes Review ist deutlich schlimmer als die Diskussion um, wie ist dieses Spiel entstanden. Da muss dann, glaube ich, einfach ein Umdenken bei den Leuten, die Spiele kaufen, bei den Konsumenten stattfinden. Aber inwiefern, also ich meine, es ist ja so ähnlich wie, keine Ahnung, kaufe ich jetzt Bio-Fleisch oder kaufe ich Fleisch? Und wenn ich irgendwie mein Fleisch irgendwie bei Aldi für einen Euro meinen Hack da kaufe, dann muss ich halt irgendwie kaufe ich ja eigentlich auch irgendwas, wo ich eigentlich weiß, dass es nicht irgendwie ganz ethisch astrein hergestellt werden kann, sein kann. Und wenn ich halt dann irgendwie, das ist mir aber als Konsument egal. Also, oder im Großteil der Konsumenten ist das halt wurscht. Also alle Implikationen, die es hat, wie ist das entstanden, was für ein Öko-Footprint hat das, was für einen sozialen Footprint hat das Produkt, was ich habe. Ich glaube, das ist leider nicht unbedingt wichtig in für einen Großteil. Also ich würde behaupten, für so 70-80% der Leute ist es egal.
Es ist ja genau auch das Thema, da können wir auch zum nächsten Thema überleiten, über das wir letztes Mal gesprochen haben. Das schließt sich ja ein bisschen so der Kreis. Wir hatten ja über Telltale gesprochen, die auch durch Missmanagement sich selbst zugrunde gerichtet haben im Endeffekt. Also natürlich lag es auch an den Verkaufszahlen, aber sicherlich auch am Management. Und da gibt es ein kleines Follow-up. Telltale hat ja alles eingestellt. Es gab dann eben diese Skeleton-Team, was quasi noch aus 25 Leuten besteht. Vorher waren es 250, die zumindest The Walking Dead zu Ende bringen sollten. Und dann haben sie gemerkt, nee, auch dafür reicht es irgendwie nicht und haben dann komplett alles eingestellt. Und das ist ja auch, hängt damit ja so ein bisschen zusammen, dass da auch die Leute wirklich eine Woche vorher noch eingestellt worden sind und jetzt auf der Straße hängen, weil eben dieser Arbeitsschutz da auch fehlt, die Arbeitnehmerrechte nicht vorhanden sind. Das wäre mit einer Gewerkschaft auch nicht so möglich gewesen. Oder die Leute hätten zumindest eben noch länger da ihren Schutz gehabt und ihre Gehälter bekommen. Genau, aber da gibt es eine Fortführung der Geschichte. Zumindest gibt es ein Happy End für Clementine. Clementine, die Hauptdarstellerin aus The Walking Dead, da hat ja die Last Season angefangen. Also Telltale hat ja gesagt, wir erzählen diese Geschichte jetzt zu Ende. Und nicht ganz ironiefrei ist in der letzten Season nach dem Release der ersten Episode dann eben diese Entscheidung gekommen, schließt. Also das heißt, Clem bekam kein Ende. Und da gibt es jetzt zumindest einen Hoffnungsschimmer. Der Kirkman, der Erfinder der Walking Dead-Serie, der Comic-Erfinder, der auch die Serie begleitet, also die TV-Serie, hat sich jetzt gemeldet, beziehungsweise die Produktionsfirma, und hat gesagt, wie wir es auch vermutet haben oder gehofft hatten in der letzten Folge, dass die Rechteinhaber von The Walking Dead einfach sagen, ja, dann machen wir das Spiel halt zu Ende, weil das einfach Teil unseres Franchises ist. Und genau das passiert jetzt. Der Kirkman hat gesagt, er rettet Clem und bringt die Season zu Ende. Und hat hoffentlich auch, so wie ich es jetzt verstanden habe, dieses Team, was dort dann auch gearbeitet hat, quasi jetzt auch zu sich geholt und engagiert oder wie auch immer das jetzt vertraglich aussehen mag. Aber zumindest haben sie ja die Rechte an der Marke und bringen dieses Spiel jetzt tatsächlich zu Ende, in welcher Form auch immer. Das ist noch nicht ganz klar und wie und wann. Aber zumindest ein kleines Happy End für die Mitarbeiter, die da bei The Walking Dead mitgearbeitet haben.
Ja, und zwar macht er das mit seiner eigenen Firma, Skybound Games und oder Skybound Entertainment.
Skybound Entertainment heißen die,
genau. Ja. Finde ich auch sehr schön. Also das freut mich, vor allem, weil es quasi wieder daheim ist. Also die Marke findet ihren Weg zu ihrem Ursprung zurück und würde für mich auch bedeuten, dass potenziell wenn sich das denn lohnt, wenn sich das auszahlt, dass es dann mit sowas auch irgendwie weitergehen kann. Also dass es für das Team nicht der letzte Titel war und die jetzt nicht nur einfach dieses Ding entwickeln und danach dann trotzdem weg vom Fenster sind, sondern dass sie potenziell danach noch weiter an Titeln zusammenarbeiten und mit diesem Studio dann da weiter an Titeln schuften können, die dann potenziell wieder aufgegriffen werden können. Also ich meine, es wäre natürlich auch schön, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Fachverstand und Skybound Entertainment macht mehr solcher Spiele, macht diese Telltale-like Games. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Modell Telltale einfach gar nicht so finanziell nicht funktioniert hat. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, ob das nicht jetzt einfach nur so Last Resort ist. Wir machen dieses Projekt mit euch fertig und dann müsst ihr euch trotzdem einen neuen Job suchen oder wir bringen euch irgendwie unter. Aber es gehört halt einfach dazu, dass dieses komplette Modell Monetarisierung wie inhaltliche Entwicklung von Telltale nicht funktioniert hat, was wir auch mit dem Missmanagement da so ein bisschen besprochen haben, weil zwar Publikumshits da oder ein paar Journalistenlieblinge dabei waren, aber das hat sich einfach nicht verkauft.
Ja, aber die Hoffnung ist ja tatsächlich, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten haben. Also wenn das Management von Telltale diesen Laden jetzt irgendwie nicht managen konnte, heißt es ja noch nicht, dass die Leute nicht auch Ideen haben, wie man die Telltale-Formel vielleicht weiterentwickeln kann. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Don't Not das ja geschafft hat, auch eine andere Art und Weise zu finden, erfolgreich so Episoden-Content zu machen. Und wer weiß, die Leute, die jetzt da bei Skybound sind, die haben ja auch wieder dort neues Team um sich, haben wieder neue Möglichkeiten, haben vielleicht auch finanziell andere Möglichkeiten, als es halt bei Telltale der Fall war. Also von daher bin ich recht zuversichtlich. Ich meine, die haben auch die Invincible Comics, die haben Outcast oder wie es heißt. Also an Lizenzen mangelt es ja jetzt tatsächlich nicht, wenn die da bei Skybound sind. Und wenn die dann mit neuen, frischen Ideen jetzt nach dem Abschluss dieser The Walking Dead Season vielleicht auch tatsächlich mal neue Geschichten erzählen, gerne auch im The Walking Dead Universum. Also von daher glaube ich zumindest für die Leute, die es jetzt geschafft haben, da rüber zu gehen, ein Happy End, nicht nur für Clementine. Ja. Er wär doch doof, wenn er jetzt die Leute nicht halten würde. Also ich meine, jeder braucht Fachkräfte und von daher glaube ich schon, dass die da jetzt eine neue Heimat gefunden haben. Ich wünsche es mir zumindest für die.
Ja, wie gesagt, also wenn es was ist, woraus man was Langfristiges machen kann, dann wäre das wirklich schön. Und nehmen wir an, das ist die neue Telltale. Man kann ja auch irgendwie diese Spiele machen und vielleicht irgendwie auch so ein bisschen anders skalieren und dann nicht irgendwie so viele Titel gleichzeitig produzieren, wo in der Zeit einfach etwas mehr nacheinander produzieren und nicht irgendwie keinen Titel draußen haben, der irgendwie auch Geld bringt, während man an vier Titeln parallel arbeitet. Also vielleicht haben die da auch ein besseres Netz, um die Produktion da irgendwie zu unterstützen. Also ich hoffe nur das Beste.
Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, aber auf Reddit gab es noch so ein Ask Me Anything mit den Skybound-Leuten und dem Spiele-CEO dort und der Kent Muddle, der auch bei Telltale war. Und die haben da die brennendsten Fragen der Community noch beantwortet. Also wer jetzt genau wissen will, wie das da weiterläuft, der kann dann dort fündig werden. Haben wir natürlich auch verlinkt im Blogpost. Da habe ich jetzt nicht die Muse gehabt, das alles komplett durchzulesen. Ich freue mich, dass es da weitergeht, aber wer dann mehr Details möchte, kann dort im Reddit nachgucken. Ja. Dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Ganz anderes Thema. Da geht es mal wieder um Lootboxen und EA. Und tatsächlich mal mit einer positiven Meldung. EA hat die Quoten offengelegt für Spezialkarten in FUT. Also FUT, Foot, ist dieser Modus, bei dem man diese Booster-Packs kauft und dann halt so einen ganz seltene Karten zieht. Und ich weiß nicht, warum. Also wir haben versucht herauszufinden, warum sie das gemacht haben. Wir können da aber nur Vermutungen anstellen. Es gab jetzt in diesem Artikel, den wir gesehen haben, dass eben diese Quoten veröffentlicht werden, keinen Hinweis darauf, dass sie das irgendwie müssen. Also wir hatten ja jetzt oft darüber geredet, dass manche Länder Gesetze einführen. In China zum Beispiel bei den Lootboxen für Overwatch war das gesetzlich zwingend. Das ist nun jetzt eine Vermutung, dass sie das halt jetzt quasi proaktiv auch jetzt schon veröffentlichen, weil sie wissen, in gewissen Ländern wird es einfach erwartet, dass diese Gewinnchancen da veröffentlicht werden. Und erschreckend, wie selten diese Karten sind. Also es gibt so Spezialkarten, die Once-to-Watch-Karten. Das sind dann dynamische Karten, wo halt zum Beispiel Ronaldo mit einem Standardwert 94, den er hat im normalen Spiel, also der 94 ist dieser Wert, wie gut dieser Spieler eben in deinem Team da funktioniert und wie gut der von seinen Skills ist. Und der passt sich dynamisch an, dieser Wert, bei diesen seltenen Spezialkarten, je nachdem, ob er jetzt in der laufenden, aktuellen, echten Spielzeit mal ein Tor geschossen hat, vielleicht verletzt wird. Also je nachdem geht dann der Wert halt hoch oder runter. Und deswegen sind diese Karten besonders beliebt. Und ich würde dich jetzt fragen, schätz mal, wie die Quote ist, aber du weißt es, glaube ich, schon, gell?
Ja, it may be less than 1%.
Less, also weniger als 1%.
Und das finde ich ganz interessant. In dieser offiziellen Meldung von EA heißt es, and within that, there will be a wide range of probabilities. Also unterhalb von 1% gibt es noch sehr viel weitere. Das kann sehr viel heißen. Es kann auch 0,00 irgendwas heißen. Also im Sinne der Transparenz, ein gewaltiger Schritt nach vorne und zurück. Ich bin froh, dass man diese Sache veröffentlicht. Ich finde das Wording in der Meldung auch interessant, nämlich dass diese Probabilities darauf basieren, dass man das Öffnen dass dieser Packs simuliert wird. Das finde ich interessant, weil man sich davon so ein bisschen distanziert, dass man ja eigentlich festlegt, wie diese Quoten sind. Also es ist ja nicht, also die tun so, also ja, wir gucken mal, wie das so ist. Also das ist jemand, der die Karten mischt und danach reinguckt, um zu gucken, wie er sie gemischt hat. Also ich finde das ein bisschen seltsam. Die sind nämlich sehr wohl dafür verantwortlich, wie diese Quoten denn eigentlich sind. Und danach zu sagen, ja, wir simulieren das Öffnen der Karten, um euch dann zu sagen, wie hoch die Quoten sind. Also so ein bisschen die Verantwortung, also der große RNGesus, der Random Number Generator Jesus, der generiert die für uns und dann gucken wir danach, was die Quoten sind. Finde ich so ein bisschen seltsam, so eine komische Form der Distanzierung vom eigenen Algorithmus. Aber gut, immerhin sind diese Quoten in irgendeiner Form drin und wie Manu schon sagt, das dürfte vermutlich so ein bisschen vorgreifend sein auf diverse Legislatur, die denn da irgendwie früher oder später kommt, wo geregelt wird, dass diese Sachen offengelegt werden müssen. Also Quoten müssen offengelegt werden, beziehungsweise die Inhalte von Boxen und die Dichte von gewissen Items. Einige Unternehmen haben das schon gemacht, indem sie quasi die Dichte von oder die Häufigkeit von Raritäten mit angeben, aber nicht für einzelne Items. In dem Fall geht es tatsächlich, kann man das auch für einzelne Items machen, aber auch da ist es eigentlich mehr die Rarität von die damit angegeben wird, also die Häufigkeit von einem Gold 75 plus Spieler ist irgendwie 100%, wenn ich mir so ein Premium Gold Pack kaufe.
Genau, also du hast mindestens immer eine Karte drin, so ähnlich wie bei Magic, also ein 75er, aber das ist halt echt kein guter Wert, ist immer mindestens drin. Also damit kann man ja, das weiß man einfach, so wie bei Magic auch, eine Rare Karte ist immer drin. Aber das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Ja, die sind auch manchmal Schrott. Und dann geht die Quote ja schon deutlich runter. 82 ist schon nur noch 41% und dann die Spieler, die man wirklich haben will, ab 85 wird es ja erst interessant, die sind dann auch unter 5%.
Das ist schon hart. Also unter 5% finde ich schon wirklich heftig. Gut, aber ja, also ich meine, sie legen es offen. Immerhin, es ist genau, für jemanden, der irgendwie eine Kaufentscheidung trifft, ist das eine Hilfe. Und wenn man unbedingt irgendwie 100 Packen kaufen will, dann hat man am Ende vielleicht 4 von diesen Spielern. Und das ist halt auch, ja, also im Sinne der Transparenz. Und
wir reden von einem Vollpreisspiel, das ist kein Free-to-Play. Ja. Also das muss man ja nochmal dazu sagen. In Free-to-Play-Spielen ist sowas ja völlig gang und gäbe. Aber wir reden hier über ein Vollpreisspiel, was sich für 40 bis 60 Euro, je nach Konsolenversion oder PC-Version, über den Ladentisch geht. Jedes Jahr, weil die Foot-Player nimmst du ja nicht mit. Das ist ja die größte Arschloch-Aktion an der Sache, dass du die digitalen Karten, die du kaufst, nicht ins Folgespiel mitnimmst. Dann hätte ich da gar nicht so ein Problem damit. Ja? Also der Modus ist ja tatsächlich cool. Der macht auch tatsächlich sehr viel Spaß, dieser Foot-Modus, wenn man da ein bisschen anfällig ist für diesen Sammelkram. Aber ich muss mir ja, selbst wenn ich diese seltene Karte, die ich unter 1% Wahrscheinlichkeit, ich gebe jetzt 100 Euro aus und bekomme den vielleicht, dann kann ich nur eine Saison lang mit dem spielen, weil nächstes Jahr haben ja alle dann das FIFA 20. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann diese Karten nicht mitnehmen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass EA diesen Schritt geht und sagt, also gut, der Foot-Modus ist kostenlos spielbar. Der finanziert sich komplett über die Verkäufe der Booster-Packs. Und dann ist es völlig legitim. Dann hätte ich da gar kein Problem damit, weil die Leute dann ja sagen, ja gut, aber dann habe ich jetzt meine Sammlung. Ja? Dann kann ich jetzt über Jahre hinweg mir da was aufbauen. Und dann verändern sich die Werte natürlich von den Spielern. Klar, wenn die jetzt wechseln, Transfer, verletzen, aufhören und so weiter, dann wäre das ja sogar noch viel, viel spannender, dass man nicht jedes Mal die Karten neu kaufen muss. Naja, aber die Verkaufszahlen gehen tatsächlich auch runter. Also jetzt so eine Folgemeldung. FIFA gehört ja meistens immer zu den Spielen, die sich mit am besten verkaufen, gerade auch in Deutschland. Und mal als Vergleich, wir haben letztes Jahr die Zahl gesehen, innerhalb von den ersten 2 Verkaufstagen von FIFA 18, meldet Gameswirtschaft.de, hat sich das Ding 2 Millionen Mal verkauft. Oder mehr als 1 Million Mal verkauft. Und allein davon 500.000 Stück für die PlayStation 4 Und FIFA 19 hat jetzt nicht diese Meldung rausgegeben, diese Game Sales Award geknackt zu haben. Die haben jetzt im ersten Monat nur die Meldung rausgegeben, dass sie nur 500.000 verkauft haben. Also ja, ein riesiger Einbruch, also die Hälfte weniger. Und in UK, auch ein großes Fußballland, kam die Meldung, dass der britische Einzelhandel nur 25% vom Vorgänger verkauft hat. Also das sind schon heftige Zahlen, selbst für ein FIFA.
Und vor allem, FIFA ist ja die eierlegende Wollmilchsau. Also ich meine, ich habe diesen Einzelverkauf, dann habe ich die Verkäufe durch den Foot-Modus. Also das wäre natürlich ein herber Schlag. Ich glaube, würde mir jetzt schwerfallen, die Sachen da irgendwie in Zusammenhang zu bringen, aber vielleicht ist es auch einfach was, wo man sagt, ja, okay, die Marke hat so ein bisschen ihren Peak überschritten, beziehungsweise dieses wirklich Saisonaktuelle, die Leute haben zugeschlagen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr es um irgendwie Innovation im Gameplay bestellt ist in FIFA. Ist natürlich auch schwer. Ich meine, es ist ein Spiel, in dem wird Fußball gespielt. Fußball hat sich seit, glaube ich, einigen 100 Jahren nicht verändert. Und da irgendwie neue Funktionalitäten reinzubringen, ist gar nicht so einfach. Aber dann, damit gibt es dann auch irgendwie außer dem Grafik-Upgrade und den inhaltlichen Änderungen auch nicht viel Gründe, das zu kaufen, beziehungsweise viel Gründe, da irgendwie 70 € auf den Tisch zu legen.
Ja. Zu kaufen. Vermutet wird so ein bisschen, dass Fortnite schuld ist, dass die Leute jetzt so in Fortnite sind, aber das finde ich weit hergeholt. Also die Zielgruppe von Fortnite ist, weiß ich nicht, ob das jetzt so Auswirkungen hat auf FIFA oder ob die Leute einfach müde sind. Am Coverstar wird es, denke ich, nicht liegen, auch wenn das für mich der Hauptgrund vielleicht wäre. Ronaldo mit den aktuellen Vorwürfen, die da um ihn geschehen, das ist ein bisschen, in der Spielebranche wird es komplett ignoriert gerade. Dafür, dass er gerade der Titelheld von FIFA 19 ist, finde ich, gibt es da recht wenig Diskussion momentan über die Vorwürfe, dass er, also Vergewaltigungsvorwürfe existieren. Also da reagiert der Sport und gerade FIFA und EA ein bisschen zurückhaltend, oder?
Ja, es ist natürlich auch blöd, wenn man so jemanden auf dem Cover hat und dann gibt es danach die Vorwürfe. Das ist, da kann man nichts machen. Ich hoffe, sobald an Vorwürfen irgendwas dran ist, dass man sich dann distanziert und sagt, okay, alles klar, das war's mit unserer Zusammenarbeit und wir featuren den nicht mehr so wahnsinnig prominent in jeder Werbung. Also, dass der auf dem Cover drauf ist, das ist so. Aber der ist ja auch in vielen Werbematerial dafür hergenommen worden und da hätte man dann vielleicht Alternativen gehabt. Auf der anderen Seite sind diese Assets irgendwie Monate im Vorfeld irgendwie entstanden und werden platziert.
Und es ist ja auch legitim, als Firma zu sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was sich da wirklich ergibt. Also es ist ja noch nicht verurteilt oder irgendwas. Da gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung, aber die Vorwürfe sind schon sehr konkret. Da gibt es auch Gespräche, die von Juristen dann eben aufgezeichnet wurden, wo ganz klar auch ersichtlich ist, dass da dass die Frau ganz klar Nein gesagt hat und er weitergemacht hat. Und wie gesagt, momentan noch nicht bewiesen oder irgendwas, aber das wiegt schon schwer auf EA und FIFA. Aber ich glaube nicht, dass das für die Verkaufszahlen ausschlaggebend war jetzt leider. Nee.
Also das halte ich auch für ausgeschlossen. Ich meine, da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Leute sich über sowas auch schnell hinwegblicken können, wenn es um sowas geht. Ich bin gespannt, ob die Verkaufszahlen sich erholen, ob das jetzt irgendwie tatsächlich einfach nur ein schlechter Anlauf ist und ob da früher oder später noch was nachkommt. Ich bin tatsächlich überrascht, weil das war für mich immer einer der Titel, der relativ ohne große Mühen gut performt hat. Ich nehme an, bei EA ist man auch überrascht. Vor allem, weil es für mich keinen so wirklich auf der Hand liegenden Grund gibt. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, als hätte es irgendwie wahnsinnig schlechte Reviews gegeben oder als hätte es irgendwie, als würden Features komplett fehlen oder, also es gibt für mich keinen einfachen Grund, den man da zeigen könnte, um zu sagen, ja, nee, das hat irgendwie, das deswegen läuft es nicht. Das wird schon irgendwie eine Mischung an vielen Dingen sein, aber da bin ich auch leider zu wenig in diesem Game drin, um das irgendwie sagen zu können.
Gut. Wir sind am Ende der News-Folge angekommen. Vielen Dank, Robin, wie immer an dieser Stelle. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir sammeln weiter fleißig News für nächste Woche. Wenn ihr Themen, Wünsche habt, dann meldet euch bei uns, am besten auf dem Discord. Das ist da, wo man jetzt die Spiele kaufen kann. Wenn ihr da nebendran aufs Croissant klickt, dann kommt ihr zu uns. Den Link zu unserem Discord findet ihr wie immer auf neben diesem Blogpost, also wenn ihr jetzt gerade auf der Seite seid oder dahin surft, rechts davon ist ein Einladungslink auf den Discord-Server, dann könnt ihr euch das mal direkt anschauen und dort gibt es einen Themenvorschlag-Kanal oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns wirklich immer sehr, gerade so diese Hinweise, wo irgendwie ein interessantes Gesprächsthema diese Woche lauert. Wir halten natürlich die Augen offen, aber wenn ihr uns irgendwie Hinweise gebt, sachdienliche Hinweise an Bagatellrundfunk, de, dann sehr, sehr gerne.
Die E-Mail-Adresse kann ich einreden.
Die E-Mail-Adresse muss einreden, oder?
Sag die nicht hier Hinweis @bagatellrundfunk.de.
Sehr schön.
wird sofort eingerichtet und weitergeleitet.
Wunderbar, dann macht es, dann freuen wir uns sehr. Liebe Grüße nach München und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.